In Vorlesung 17 reden wir über sogenannte messbare Funktionen. Wenn Sie auf die Seite 248 schauen, da haben wir eine beliebige Menge x und auf x ein äußeres Maß lambda, eine zweite Menge groß y und dieses y, das soll ein metrischer Raum sein oder noch allgemeiner ein topologischer Raum. Eine Abbildung f von eben x nach y, die heißt lambda messbar, wenn sie folgende Eigenschaft hat. Man nehme irgendeine offene Menge O im Raum y und verlangt dann, das Urbild dieser offenen Menge unter f gehört zur Sigma-Algebra der lambda messbaren Mengen. Also Urbilder offener Mengen sind lambda messbar. Was einem zunächst einfällt, die Bemerkung 0, vorletzte Zeile auf der Seite 248, das klingt alles sehr ähnlich wie die Stetigkeitsdefinition von Abbildungen zwischen metrischen Räumen. Bei Stetigkeit ist die definierende Bedingung, Urbilder offene Mengen müssen wieder offen sein. Hier haben wir jetzt als Definitionsraum keinen metrischen Raum, sondern irgendeine Trägermenge mit irgendeinem äußeren Maß Lambda. Und was man dann noch verlangen kann, sinnvollerweise eben Urbilder offene Mengen sind zumindest Lambda messbar. Gucken wir noch ein bisschen weiter auf diese Analogie. In der Bemerkung Nummer 1 wird ein Mengensystem groß A definiert und das besteht aus allen Teilmengen von Y, deren Urbilder Lambda messbar sind. Offene Mengen gehören jedenfalls dazu. Was man allgemein feststellen kann, Seite 249 oben, die erste Eigenschaft, die gilt ohne jede Voraussetzung an F, dieses Mengensystem A, das ist stets eine Sigma-Algebra. Und warum ist das so? Ja, wenn man die Eigenschaften einer Sigma-Algebra nachprüfen muss, dann bedient man sich der üblichen Rechenregeln für Urbilder. Das gilt unabhängig von irgendwelchen Messbarkeitseigenschaften der Funktion f. Wenn das f lambda messbar ist, dann weiß man, die offenen Mengen per Definition gehören zu diesem Mengensystem groß A. Für alle offenen Mengen ist das richtig. Mit anderen Worten, wenn Sie sich die Borelsche Sigma-Algebra von Y anschauen, dann ist das ein Teilsystem von dieser Sigma-Algebra A. Das als Bemerkung, ja, zeigt ein bisschen auch die Analogie zwischen messbaren und stetigen Funktionen. Die zweite Bemerkung auf der Seite 249 unten ist die übliche Warnung. Man redet von einer messbaren Funktion oder von einer messbaren Abbildung zwischen x und y, unterschlägt dabei natürlich explizit zu sagen, dass das Ganze von dem Maß abhängt, das man auf x betrachtet, und von der Metrik oder der Topologie auf y. Das heißt, wenn man korrekt sein will, dann müsste man eigentlich sagen, eine messbare Funktion bezüglich Lambda und der Metrik oder Topologie auf y. Ein wichtiger Spezialfall, nämlich dann, wenn der Bildraum auf Seite 250 oben als Menge der reellen Zahlen gewählt wird. Ohne weiteren Kommentar, natürlich ist es jetzt so, dass man auf dem Bildraum reelle Zahlen, die übliche Metrik betrachtet, also den Absolutbetrag. Und die erste Aufgabe, die Sie selbst mal ausführen können, um die Begrifflichkeiten zu üben, ist die Feststellung, eine Menge M gehört zur Sigma-Algebra der Lambda-messbaren Mengen, genau dann, wenn die charakteristische Funktion von m, also das Chi von m, aufgefasst als Funktion von x nach r Lambda messbar ist, im Sinne der neuen Definition. Zur Erinnerung, die charakteristische Funktion Chi von m, Funktion von x nach r ebenso definiert, Wert 1, wenn der Punkt x, den man einsetzt, aus der Menge m ist und ansonsten eben 0. Die zweite Bemerkung im Punkt 3 auf Seite 250. Wie kann man die Lambda-Messbarkeit einer Funktion f von x nach r für diesen speziellen Bildraum charakterisieren? Die Definition sagt, man nehme irgendeine offene Menge in r, hole die mit f zurück und es muss was Lambda-Messbares rauskommen. Und was hier festgestellt wird in der Teilbemerkung 2 im Punkt 3, es reicht, wenn man das prüft, für spezielle Mengen, dass deren Urbilder messbar sind. Beispielsweise die Messbarkeit von f ist äquivalent dazu, dass alle halboffenen Intervalle, minus n nicht bis t eingeschlossen, wenn man die mit f zurückholt, etwas Messbares ergeben, wann immer die rechte obere Grenze t eine rationale Zahl ist. Das wiederum ist äquivalent dazu, dass die Urbilder aller Intervalle mit rationalen Endpunkten, also s und t, eingeschlossen die Endpunkte in diesem Fall, wenn diese Urbilder messbar sind, egal welche rationalen Zahlen s und t man wählt. Bei der Äquivalenz ist die Richtung von links nach rechts natürlich trivial. Andersrum, wie geht das? Ja, da beachtet man, dass sich eine beliebige offene Menge in R schreiben lässt als eine abzählbare Operation, wobei man jetzt Schnitte bildet, Vereinigungen oder Komplemente. Das heißt, durch solche abzählbaren Operationen, abzählbar viele solche Operationen, lässt sich jede offene Menge in R darstellen, zum Beispiel mithilfe der Intervalle von minus unendlich bis t, t eingeschlossen beispielsweise und t rational. Also das ist eine Übungsaufgabe, das zu verifizieren. Angenommen, irgendeine offene Menge in den reellen Zahlen ist vorgegeben, dann kann man in abzählbar vielen Schritten unter Zuhilfenahme von Komplementbildung, Vereinigungsbildung, Durchschnittsbildung diese offene Menge schreiben, mithilfe der halboffenen Intervalle, wo der rechte Endpunkt rational ist. Und entsprechend gilt das für jeden anderen Intervalltyp, ob Sie kompakte Intervalle nehmen, offene Intervalle oder sonst irgendwas. Und um das zu sehen, ja, braucht man nur die Rechenregeln für die Bildung des Urbilds zu benutzen. Also unter der Voraussetzung, dass Urbilder von Intervallen messbar sind, kriegt man die Messbarkeit der Funktion f, indem man es für beliebige offene Teilmengen von r in der genannten Weise verifiziert. Die vierte Bemerkung auf Seite 251, die bezieht sich auf einen Fall, der sehr oft in den Anwendungen auftritt. Später werden wir Funktionenfolgen betrachten, meinetwegen Funktionenfolgen mit Funktionen größer gleich 0, wo nicht immer klar ist, dass in jedem Punkt ein Grenzwert in R existiert, sondern es kann durchaus sein, dass man an einigen Stellen oder auch an vielen Stellen plus unendlich als Limes erhält. Und deswegen ist es in dem Fall ganz praktisch, den Begriff der Messbarkeit auszudehnen auf Funktionen f, die auf x definiert sind, auf x lebt das Maß Lambda, die aber Werte haben in R quer. Bemerkung 4 auf Seite 251, also f ist jetzt R querwertig und R quer das abgeschlossene Intervall von minus unendlich bis plus unendlich. Soll heißen, f darf auch durchaus die Werte plus oder minus unendlich annehmen. Und die angepasste Messbarkeitsdefinition, f heißt Lambda messbar in diesem erweiterten Fall, ja, wenn das gilt, was man vorher hatte, Urbilder von normalen, in Anführungszeichen, Intervallen sind messbar und zusätzlich das Urbild von plus unendlich und das Urbild von minus unendlich ergibt ebenfalls eine Lambda messbare Menge. Also das ist die kanonische Erweiterung der Messbarkeit auf Funktionen, die nicht unbedingt endliche Werte haben. So viel zur Definition. Und am besten geht man mit der Definition um, Wenn man rechnet, und das passiert in dem Satz 24.1 auf Seite 252, überschrieben Rechenregeln. Was kann man mit messbaren Funktionen machen? Zunächst haben wir unsere Trägermenge x und auf dem x irgendein äußeres Maß lambda. Die erste Aussage: Wir haben zwei Funktionen, f und g, von x nach r. Also r quer ist im Moment noch verboten, reellwertig sollen die sein. Und dann sind die Folgerungen so: Man kann addieren, f plus g ist lambda messbar, f mal g, der Betrag von f, das Minimum, das Maximum von beiden Funktionen punktweise zu bilden, all das ist lambda messbar. Und man kann natürlich auch den Quotienten bilden, f durch g, ebenfalls eine lambda messbare Funktion, natürlich dann, wenn g keine Nullstelle hat. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, dass es oft praktisch ist, Plus oder Minus unendlich auch als Wert zuzulassen und die Messbarkeit zu erweitern. Das passiert im zweiten Teil des Satzes. Da haben wir eine Folge von Funktionen, fk, die gehen von x nach r quer. K aus n meinetwegen. Und was man jetzt macht, man bildet das punktweise Infimum. Also was da steht, Infimum über k, fk, meint die Funktion von x nach r quer. Man wähle einen Punkt, klein x, berechne fkx und dann das Infimum dieser Zahlen fkx aus r quer. Das wäre der Wert der Infimumfunktion. Entsprechend die Funktion Supremum über k, fk, dann den allseits beliebten Limes Inferior fk, diese Funktionenfolge, den Limes Inferior der Funktionenfolge bilden, Limes Superior, all das ergibt lambda-messbare Funktionen. Seite 253, da kommt jetzt das Wort Stetigkeit vor, und zwar in folgendem Kontext. Da haben wir einen dritten Raum, z, und in der ersten Zeile steht y und z, seien topologische Räume. Wer sich daran stört, der kann das streichen und einfach schreiben metrische Räume. Dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen sicherer. Und das g, die Funktion g, ist eine stetige Funktion vom Raum y nach z. Dann haben wir schließlich noch eine lambda-messbare Funktion f von x nach y. Und wir schauen uns die Verkettung an, g Kringel f. Die geht jetzt von dem Maßraum x in den dritten Raum z. Und die Feststellung ist, stetig verknüpft mit messbar ergibt messbar. Also, genauer gesagt, g Kringel f ist eine lambda-messbare Funktion von x in den metrischen Raum z. Die Nummer 4 auf Seite 253 ist eine Rechenregel, mehr oder weniger. Spezieller Fall, Bildraum y ist der Rn, meinetwegen mit der euklidischen Metrik. Und dann ist eine Funktion f von x nach Rn genau dann lambda messbar, wenn jede Komponente lambda messbar ist. Eine ganz gute Übungsaufgabe, sich das mal zu überlegen. Noch eine Bemerkung, Bemerkung 1 zum ersten Teil des Satzes. Da hatten wir die algebraischen Rechenregeln, also f plus g haben wir uns da angeguckt und sowas. Da kann man auch Funktionen mit Werten in R quer zulassen, aber, dreimal unterstrichen, das geht nur dann, wenn keine Terme der Form unendlich minus unendlich oder 0 mal unendlich auftreten. Also undefinierte Ausdrücke. Was ich sagen will, Sie können zwei Funktionen f und g addieren. Wenn beide Funktionen größer gleich 0 sind, möglicherweise den Wert plus unendlich haben, dann gibt es kein Problem. Oder aber, wenn eine der beiden Funktionen reellwertig ist und die andere r-querwertig, dann ist die Addition auch entsprechend definiert. Nur was man eben nicht darf, solche Dinge unendlich minus unendlich oder 0 mal unendlich hinschreiben. Das ist verboten. Die zweite Bemerkung. Angenommen, Sie haben eine Folge messbarer Funktionen. Wir sind in der vorletzten Zeile von Seite 253. Und angenommen, diese Folge von messbaren Funktionen hat einen punktweisen Limes. Also fkx existiert für alle x aus dem Raum groß x bei k gegen unendlich in R quer. Dann können Sie eine neue Funktion definieren, nämlich die Grenzfunktion, die geht von x nach R quer und die ist dann auch lambda messbar. Das ergibt sich aus den Rechenregeln Punkt, was war das, 2, wo man Limes superior und Limes inferior hatte. Und wenn man wirklich Konvergenz hat, dann sind die natürlich gleich. Schauen wir uns die Beweise mal an, also Seite 254. Die sind nicht schwer, zum Teil muss man ein bisschen überlegen, wie man Mengen aufschreibt. Aber was hilfreich ist, die Charakterisierung von Messbarkeit, in dem Fall, dass man reellwertige Funktionen hat. Dass man sich dann nur Urbilder von Intervallen anschauen muss und nicht Urbilder von beliebigen offenen Mengen. Und genau das passiert beim Beweis der ersten Aussage auf Seite 254 oben. Da geht es um die Messbarkeit von f plus g. Und in dieser Gleichung Stern steht links das Urbild unter f plus g von dem Intervall minus unendlich bis a, a irgendeine reelle Zahl. Und es wird behauptet, dass das Urbild von f plus g von diesem Intervall minus unendlich bis a unter f plus g gerade die Vereinigung ist über alle rationalen Zahlen r und s mit der Eigenschaft r plus s kleiner a. Dann nehmen Sie das f-Urbild vom Intervall minus unendlich bis r und schneiden das mit dem g-Urbild von minus unendlich bis s. Nehmen wir mal an, das ist richtig. Und schauen uns die Gleichung Stern an. Was liefert dann Stern? Auf der rechten Seite steht ein f-Urbild von einem Intervall und ein g-Urbild von einem Intervall. Beide sind messbare Mengen, weil f und g messbar sind. Dann ist der Schnitt messbar und davor steht eine abzählbare Vereinigung. R und s sind rational. Also die rechte Seite der Gleichung Stern ist eine lambda-messbare Menge. Was also bleibt, ist der Beweis dieser Identität Stern, nämlich die Darstellung des Urbilds des Intervalls von minus unendlich bis a unter f plus g in der angegebenen Weise als Vereinigung. Da muss man erstmal drauf kommen, das so zu schreiben, aber wenn man es so geschrieben hat, dann ist die Messbarkeit klar. Ja, gucken wir uns das mal an, wie man Stern beweist. Erster Teil. Wir nehmen mal ein x aus der rechten Menge. Was bedeutet das? Ich habe f von x kleiner r und g von x kleiner s für gewisse rationale Zahlen r und s, sodass r plus s kleiner ist als a. Und wenn das stimmt, wenn ich mein x so gewählt habe, dann vorletzte Zeile, dann rechne ich aus fx plus gx, das ist dann kleiner als r plus s offensichtlich und das ist kleiner als a. Das heißt, mein x ist in der linken Menge. Also die linke Menge ist eine Obermenge der Menge, die rechts aufgeschrieben ist. Ja, den Punkt 2, wenn man x aus der linken Menge nimmt, dass es dann auch in der rechten Menge liegt. Sie sehen, das ist die Überlegung von Seite 255. Ja, gucken wir uns das mal an. Also x aus der linken Menge heißt fx plus gx kleiner a. Gut. Dann, weil fx plus gx kleiner a ist, ist diese Zahl Epsilon, die da steht, positiv. Dann wählt man dazu rationale Zahlen, r und s, sodass fx kleiner ist als r, aber das r nach oben beschränkt wird durch fx plus epsilon Drittel und macht entsprechend die Wahl von s so, dass gx kleiner ist als s, aber s kleiner als gx plus epsilon Drittel. Solche rationalen Zahlen existieren, das ist einfach die Dichtheit der rationalen Zahlen in R. Und wenn Sie sich anschauen, was Sie da gemacht haben, ja, dann ist das x offensichtlich im Urbild des Intervalls von minus unendlich bis R unter f. F von x ist ja kleiner r und auch im Urbild des Intervalls minus unendlich bis s unter der Funktion g. Außerdem r plus s kleiner fx plus gx, gehen Sie nochmal zurück in die Ungleichungen, die in der Mitte stehen, plus 2 Drittel epsilon kriegen wir dann noch dazu. Dann setzen wir die Definition von epsilon ein und landen dann letztendlich bei der Aussage, die Zahlen r und s, die wir gewählt haben, um die beiden Ungleichungen in der Mitte zu erfüllen, die sind dann kleiner als a. Also unser x liegt dann auch in der rechten Menge der Gleichung Stern. Und damit haben wir jetzt gezeigt, dass f plus g eine messbare Funktion ist. Nochmal, die Messbarkeit haben wir gezeigt, indem wir ein spezielles Intervall mit f plus g zurückgeholt haben, gezeigt haben, dass eine Lambda-messbare Menge, aber das reicht, weil dann aufgrund der allgemeinen Eigenschaften auch Urbilder beliebiger offener Mengen Lambda-messbar sind. Der nächste Punkt wäre zu zeigen, dass das Produkt f mal g messbar ist, wenn f und g beide reellwertig sind, also nicht das Problem 0 mal unendlich. Kleiner Umweg auf Seite 256. Wir zeigen die Lambda-Messbarkeit von f². Wozu das gut ist, kommt gleich. Wie prüft man das? Ja, man holt wieder Intervalle mit f² zurück. Und welche Intervalle man zurückholt, steht da in der Mitte der Seite. Das sind die Intervalle vom Typ minus unendlich bis a. A irgendeine reelle Zahl und Sie sehen, man muss Fälle unterscheiden. Wenn a größer gleich 0 ist, wie sieht dann das Urbild aus unter f² von dem Intervall? Das ist der Schnitt der beiden Intervalle, der beiden Urbilder. Einmal das Urbild von minus unendlich bis Wurzel a von diesem Intervall und geschnitten mit dem Urbild des Intervalls von minus Wurzel a bis unendlich unter f. Die beiden Mengen, die beiden Urbilder unter f sind messbar, weil f messbar ist. Der Schnitt ist messbar, Operation mit messbaren Mengen. Das heißt, im Fall a größer 0, a größer gleich 0, sieht man das Urbild des Intervalls von minus unendlich bis a unter f². Das ist eine Lambda-messbare Menge. Im Fall a kleiner 0, was ist dann? Ja, dann ist das Urbild des Intervalls minus unendlich bis a unter f² die leere Menge. Fazit in der letzten Zeile von Seite 256. Für alle reellen Zahlen ist das Urbild des Intervalls von minus unendlich bis a a meinetwegen nicht dazugehörig zum Intervall, das Urbild unter f² ist eine Lambda-messbare Menge. Und das heißt, die Funktion f² ist Lambda-messbar, wenn f eine Lambda-messbare Funktion ist. Seite 257, die Frage, wie kriegt man daraus die Lambda-Messbarkeit von f mal g, wenn g eine zweite Lambda-messbare Funktion mit reellen Werten ist. Die Auflösung steht in der dritten Zeile von Seite 257. Man schreibt f mal g, so wie es da angedeutet ist, ein halb Klammer auf f plus g Quadrat minus f Quadrat minus g Quadrat. Und da haben wir alles eingesetzt, was wir bis jetzt gemacht haben, nämlich f plus g auf der rechten Seite ist messbar, das Quadrat davon ist auch messbar, f Quadrat ist messbar, g Quadrat ist messbar. Dann machen wir nochmal die Differenzbildung, teilen durch 2 und landen insgesamt bei einer rechten Seite, die Lambda messbar ist. Und damit hat man dann die Lambda-Messbarkeit des Produkts gezeigt. Im Teil 1 des Satzes stehen noch mehr Aussagen. In der Mitte exemplarisch die Funktion f+. F+, der Positivteil, ist das Maximum von 0 und f. Und wie kann man das schreiben? Das Maximum von 0 und f kann man schreiben als f mal charakteristische Funktion des Urbildes des Intervalls von 0 bis unendlich unter f. Warum schreibt man das so? Jetzt steht auf der rechten Seite messbarer Faktor f und zweiter messbarer Faktor die charakteristische Funktion der Lambda-messbaren Menge Urbild unter f des Intervalls von 0 bis unendlich. F- entsprechend, nur die Bemerkung, f- wird hier definiert als positiv im Sinne von, das ist minus Minimum von 0 und f. Also da aufs Vorzeichen achten. Vielleicht eine etwas unübliche Konvention. F- wäre normalerweise die Funktion ohne das Minuszeichen davor. Sei es drum. Damit gilt dann, wenn man das so definiert, die Gleichung in der letzten Zeile. Der Betrag von f ist dann f plus plus f minus. Also f minus auch eine Funktion, die größer gleich 0 ist. Und da f plus und f minus beide Lambda messbar sind, ist dann in der letzten Zeile auch der Betrag von f eine Lambda messbare Funktion. Seite 258 oben, da steht noch das Maximum von f und g. Das Maximum von f und g schreibt man als Positivteil von f minus g und addiert nochmal g dazu und hat wieder die Darstellung der Funktion durch messbare Anteile. Jetzt wird es ein bisschen aufwendiger, nicht begrifflich aufwendiger vielleicht, formeltechnisch nicht. In Nummer 2 auf Seite 258, da haben wir jetzt eine Folge von Funktionen von x nach r quer. Jedes fk soll lambda messbar sein. Und es geht darum, das punktweise gebildete Infimum zunächst als messbare Funktion zu erkennen. Also die Funktion Infimum von fk über k aus n nochmal ist die Funktion, die einem Punkt klein x das Infimum aller Zahlen fkx zuordnet. Infimum über k. So, und um die Messbarkeit dieser Funktion zu erkennen, schauen wir uns das Urbild an, eines Intervalls minus unendlich ausgeschlossen, eingeschlossen, a ausgeschlossen für eine reelle Zahl a. Und das ist gleich der Vereinigung k gleich 1 bis unendlich der fk-Urbilder eben derselben Intervalle. Und Sie sollten sich mal klar machen, dass man das a hier ausschließen muss, sonst stimmt die Gleichung nicht. Also wenn man a einschließen würde wie bei dem Supremum, dann würde das bei dem Infimum schief gehen. Beim Supremum die entsprechende Bildung, nur jetzt schaut man sich die speziellen Intervalle an, minus unendlich eingeschlossen, a eingeschlossen, also die rechte Grenze gehört jetzt dazu, Urbild unter der Supremumfunktion, das ist der Schnitt aller Urbilder unter den Funktionen fk. Also wenn man x hat in der rechten Menge, dann heißt das, fkx ist größer oder gleich k für alle k. Das impliziert natürlich, dass dann auch das Supremum größer gleich k ist. Wenn das Supremum größer gleich k ist, es aber ein k gäbe, wo fkx größer ist als a, ja, wenn fkx größer ist als a, dann ist natürlich das Supremum auch größer a. Mit anderen Worten, das x kann nicht im Urbild unter der Supremumsfunktion des Intervalls von minus unendlich bis a gewählt werden. Also nochmal, Wir gucken uns die Gleichung an für das Supremum. Wählen ein x aus der rechten Menge. Was heißt das? Das bedeutet, fkx ist kleiner gleich a für alle x, für alle k. Wenn fkx kleiner gleich a ist für alle k, dann ist das Supremum auch kleiner gleich a, also x in der linken Menge. Nehmen wir ein x aus der linken Menge, das bedeutet, das Supremum ist kleiner gleich a. Wenn fkx größer a wäre für ein k, dann natürlich auch das Supremum größer als a. Also das nochmal soll rechtfertigen, warum ich so lange darüber rede. Man muss aufpassen, beim Infimum, bei der Betrachtung, schließe man die rechte Intervallgrenze aus. Beim Supremum nimmt man die rechte Intervallgrenze dazu. Vielleicht rede ich jetzt besser nicht noch länger darüber, sonst besteht die Gefahr, sich zu versprechen. Ich hoffe mal, dass es richtig ist. Und die Beschränkung auf solche speziellen Intervalle ist natürlich keine Beschränkung, weil, wie vorher schon gesagt, das System der offenen Mengen lässt sich aus diesen Intervallen durch eine absehbare Konstruktion unter Benutzung von Schnitten, Differenzen und Vereinigungen erzeugen. Also als Fazit der ganzen Angelegenheit bekommen wir Infimum und Supremum. Diese Funktionen einer Funktionenfolge sind lambda-messbare Funktionen. Dann schauen wir uns die Funktion auf der Seite 259, die Funktion an Limes inferior fk. Wie ist die Funktion gebildet? Man nehme ein x und berechne für die reelle Zahlenfolge oder die Folge in R quer, genauer gesagt, den Limes inferior. Und um die Messbarkeit zu erkennen dieser Bildung, schreibt man die Funktion Limes inferior fk als das Supremum m größer gleich 1 der Funktion Infimum, aber jetzt über die k größer gleich m fk. Das heißt, in der geschweiften Klammer steht eine neue Funktionenfolge, die Folge meinetwegen gm, und auf der rechten Seite der Gleichung steht dann das Supremum dieser Funktionenfolge gm. Und jetzt haben wir die Verschachtelung. Vorher haben wir gesehen, wenn man eine Funktionenfolge hat, bildet das Infimum, ist es messbar. Dann bildet man nochmal das Supremum vorneweg, also bleibt das Ganze messbar. Also auch wieder benutzen, was man vorher gezeigt hat. Die Nummer 3, Verkettung mit einer stetigen Funktion. Wir haben jetzt eine stetige Funktion g von y nach z und ein messbares f von x nach y. Und wir verketten g-Kringel f. Was müssen wir zeigen? Da gehen wir zurück auf die Definition von messbar. Wir betrachten eine offene Teilmenge O von Z und berechnen das Urbild von O und der G-Kringel F. Was passiert? Ja, das Urbild von O und der G-Kringel F ist das F-Urbild des G-Urbildes von O. Das G-Urbild der offenen Menge, Stetigkeit von G, ist eine offene Menge in Y. Das F-Urbild jeder offenen Menge in Y wegen der Messbarkeit von F gehört zur Sigma-Algebra der lambda-messbaren Funktionen. Und von daher ist die Aussage, stetig verkettet mit messbar, ergibt stetig eigentlich eine Trivialität. Da muss man gar nicht argumentieren. Und die letzte Aussage, das war die Aussage über die Komponentenfunktionen. Das beweise man zur Übung mal im Selbstversuch.